Und auch das war für mich eine absolut heftige Bilanz zu erkennen, dass wir im deutschsprachigen Raum oder in Europa nicht mal ansatzweise diese Akzeptanz haben, wenn jemand scheitert. Ist der Rufmord, glaube ich, für manche das Schlimmere, was da noch kommt, weil das sind manche zwischenmenschlichen Sachen, die dann wirklich ans Mittelalter erinnern. Und da muss ich ganz klar sagen, in anderen Ländern hat man da ein ganz, ganz anderes Verständnis. Und das würde unseren Breiten hier auch ein bisschen gut tun, wenn wir da ein bisschen menschlicher und unterwegs wären und da einfach eine gewisse Akzeptanz an den Tag legen. Aber diese Vorverurteilungen und dieses Sachen beurteilen, wo man nicht mal ansatzweise Erfahrungen gesammelt hat, das finde ich auf den Punkt gebracht schlichtweg anmaßend.
Hier ist und du, der Umsetzungspodcast Dialog mit Eines, geht's in der vierten Staffel, sechste Folge. Großartig, liebe Katja, schön, dass wir unseren Reigen jetzt noch füllen können. Vom großen Fußzeh hin zum Lernen. Ja, wir sind gestartet mit Fehler, Kultur und ich finde den Begriff, das habe ich irgendwo gelesen, dass wir das Lernen gern dazwischen packen können. Das fühlt sich für mich besser an, weil der Begriff dann offener wird. Also nicht Fehlerkultur, sondern Fehlerlernkultur. Es gibt den Fehler auch noch was mehr Positives, als wenn ich nur Fehlerkultur mache, weil Kultur kann ja auch anders interpretiert werden. Wer das wissen will, Streichorchester, eine Folge zurück. Katja, Fehlerlernkultur oder Fehlerkultur zur Fehlerlernkultur, wie fühlt sich das für dich an? Und vielleicht hast du so ein, zwei Praxisbeispiele, entweder aus deinem täglichen Dasein, Geschäft oder auch im Leuchtturmprojekt, wo wir genau das umgesetzt haben.
Okay, eine gesunde Hallo erstmal, lieber Sebastian.
Hallo.
Das war ein längeres Intro jetzt.
Entschuldigung.
Und wenn wir jetzt einfach die Kulturthemen, die ich so liebe, ganz pragmatisch umsetzen. Und zwar die gesunde Fehlerkultur geht nur Hand in Hand mit einer Lernkultur. Und zwar einer Bereitschaft zur Lernkultur. Und ja, es darf alles an Lehrmethoden der Vergangenheit angewandt werden, aber auch regelmäßig hinterfragt werden, ob es denn aktuell in der jetzigen Gemengelage noch sinnstiftend ist, so vorzugehen. Ja, und da immer wieder zu adaptieren und zu sagen, auch da der Salutogenese-Dreigelang ist da perfekt anzuwenden. Und das praktiziere ich natürlich im Leuchtturmprojekt, weil ich bin ja die verantwortliche Initiatorin und habe den Anspruch, da mit gutem Beispiel voranzugehen. Und dann alles, was dann an Feedback kommt und alle anderen Kulturthemen, die ich ja sehr regelmäßig die letzten Jahre aufgezählt habe. Und da gehört eben auch eine Feedbackkultur dazu, eine Arbeitskultur prinzipiell, um Salutogenese am Arbeitsplatz überhaupt möglich machen zu können. Im Zeitalter von Mobbing, Bossing und so weiter, was definitiv toxisch ist. Und dann eben in den Unternehmen auch zu gucken, was für eine Unternehmenskultur ist denn da? Sind denn alle mit ihrem Wertekompass auch im Sinn des Unternehmens, der Daseinsberechtigung eines Unternehmens, da in derselben Richtung unterwegs? Sind die da alle auf einem Kurs? Definitiv bei den wenigsten Unternehmen, die ich so wahrnehme, ist das der Fall. Und wenn man dann eben hinterfragt, dass Führungskräfte überhaupt nicht wissen, was ist der Sinn des Unternehmens, dann wird es ganz bedenklich. Und ja, deswegen sage ich auch die ganze Zeit, wir haben kein kollektives Burnout-Syndrom, sondern inzwischen ein kollektives Bore-out-Syndrom. Und die Sinnfrage und die Sinnsuche ist für mich sowas von omnipräsent, weil ich da einfach sehr wach unterwegs bin. Was möchtest du noch als Praxisbeispiel haben?
Ja, also das ist immer das, was uns beide auszeichnet, dass wir wirklich den Überblick haben und dann das runterzubrechen, weil ich habe immer das Gefühl, auch in den Beratungen oder in den Abläufen, Prozessen, egal welches große Thema ist, das Thema Und das ist ja ein Baustein der Salutogenese. Sinn sehen viele. Also aus meiner Brille, immer wenn ich auch also das Salutogenese-Dreieck ist ein Baustein der Befragung, möchte ich jetzt mal so sagen. Wir sagen, ja, ich habe da schon Bock, ich sehe da Sinn. Aber die Frage ist, aus welcher Brille betrachten die das? Ich nehme jetzt hier mal bei YouTube bewusst die Brille ab und auf. Ist es mein adaptiver Stil, den die Rolle von mir verlangt? Oder ist es mein natürlicher Stil? Und oftmals sind das zwei verschiedene Dinge. Grundsätzlich okay, ne? Also du kannst nicht der Faulste sein im Job und im Privaten der High-Performer, kannst du schon machen, wenn du vielleicht, keine Ahnung, einen Job hast, wo du halt, was ist denn, wo man so echt abspannen kann im Job? Mir fällt jetzt echt gerade keiner ein. Nehmen wir mal das Beispiel rum, dass man sagt, okay, du bist ein High-Performer im Job und daheim relativ faul, ich zum Beispiel, ja, wenn es ums Rasenmähen geht oder, weil im Endeffekt trotzdem alles miteinander zusammenhängt, Yin und Yang, Licht und Schatten. Bei mir ist es aber so, meine beiden Stile matchen relativ gut. Das Runterbrechen aber, die Leute zu inspirieren, das ist die eine Sache, aber in die Umsetzung die andere. Und du hast hier was Wunderbares genannt, Feedback-Kultur. Aus deiner Brille gesprochen, aus den Erfahrungen, Leuchtturmprojekt und aus deinen 30-jährigen Erfahrungen aus allen Organisationen, wo du unterwegs bist. Warum tun sich die Leute so schwer, eine gut funktionierende Feedback-Kultur ins Rennen zu bringen oder in die Umsetzung zu bringen?
Ich glaube, es ist eine zutiefst menschliche Angst, die da sichtbar wird, und zwar die Angst vor Ablehnung. Und bei Feedback heißt es ja, Feedback-Kultur ist sehr, sehr ge gern gesehen und sehr gern kommuniziert, wenn es um positives Feedback geht. Ich fordere aber regelmäßig konstruktive Kritik ein und kann dann sehr genau differenzieren, ist das jetzt ein persönlicher Angriff? Will da jemand einfach aus niederen Beweggründen, aus Neid, Missgunst einem wirklich einen vorn, wie heißt es in Sachsen, vors Knie nageln? Oder irgendwie habe ich da was dazu gelernt? Also fand ich ganz spannend. Ich habe ja in sehr vielen Regionen mit sehr viel unterschiedlichen Sachen zu tun, die ich dann eben auch als Feedback bekomme und hinterfrage dann einfach. Und ja, die Angst vor Ablehnung, das ist was, was in uns zutiefst schlummert. Und Menschen, die im Verkauf und im Vertrieb unterwegs sind, in den Unternehmungen, sind es eher gewohnt, damit gesund umzugehen und auch gesund zu bleiben. Aber Menschen an sich wollen ja lieber geliebt werden, ja. Die wollen ja alles in der gepamperten Komfortzone, dass das alles so wohlig warm bleibt. Wie gehe ich denn mit konstruktiver Kritik um? Das eint auch sehr viele, die dann wirklich Visionen umsetzen und so weiter, die dann genau das eben auch einfordern und herausfordern, um sich weiterzuentwickeln. Und dazu habe ich viele Jahre gebraucht, dass das eine größere Schnittmenge ist von Menschen, die einfach was bewegen wollen, die umsetzen, die ihre Ziele verfolgen und auch eben negatives Feedback, Tiefschläge, große Hürden oder Scheitern, wirklich auch aus Scheitern das Ganze zu lernen. Und das durfte ich als Jungunternehmerin oder musste ich sehr, sehr schmerzhaft als Jungunternehmerin erleben, was da alles im Unternehmertum eben schiefgehen kann, wenn man den falschen Menschen vertraut. Und auch das war für mich eine absolut heftige Bilanz zu erkennen, dass wir im deutschsprachigen Raum oder in Europa nicht mal ansatzweise diese Akzeptanz haben, wenn jemand scheitert. Ja, dann ist der Rufmord, glaube ich, für manche das Schlimmere, was da noch kommt, weil das sind manche zwischenmenschlichen Sachen, die dann wirklich ans Mittelalter erinnern. Und da muss ich ganz klar sagen, in anderen Ländern hat man da ein ganz, ganz anderes Verständnis. Und das würde unseren Breiten hier auch ein bisschen gut tun, wenn wir da ein bisschen menschlicher und unterwegs wären und da einfach eine gewisse Akzeptanz an den Tag legen. Aber diese Vorverurteilungen und dieses Sachen beurteilen, wo man nicht mal ansatzweise Erfahrungen gesammelt hat, das finde ich auf den Punkt gebracht, schlichtweg anmaßend. Und Es gibt eine indianische Weisheit, die sagt, man sollte sich echt zurückhalten, wenn man nicht mindestens 10 Meilen in den Mokassins von dem Gegenüber gewandert ist, um was zu beurteilen oder zu verurteilen. Aber wir müssen ja einfach nur, schau doch einfach den Fußball an, den Breitensport. Wie viele Jogi Löws hatten wir denn die letzten Jahre? Oder Franz Beckenbauer oder wie sie alle heißen, die für eine Fußballnationalmannschaft verantwortlich waren für ihr Zeitfenster. Und ja, wer wusste was alles besser und hatte dann aber auch wirklich den Mut, selber mal in Trainerposition, ja, alles zu durchleben, was dazugehört. Und da sehe ich sehr viel Analogien aus dem Sport, von der Kreisklasse bis zur Champions League, gibt es da ganz viel in der Unternehmenslandschaft, wo ich für mich als Analogien einfach wie ein Hilfsmittel im Alltag auch verwenden kann.
Sehr schön. Du bekommst, was du duldest. Nimm den Satz gerne mal mit in die nächste Woche. Da ist mir jetzt noch was eingefallen, weil wir sind ja beim Lernen. Wir möchten dir auch was reingeben, mitgeben, was du möglicherweise mal auf der Arbeits- oder Fahrt zur Arbeit nach Hause oder wann du auch immer hier in den Podcast reinschaltest oder andere Podcasts hörst, noch mitzunehmen. Du bekommst, was du duldest. Scanne doch mal, was du in den letzten 2, 3 Tagen, 2 Wochen, 2 Jahren immer wieder geduldet hast und dann auch bekommen hast, obwohl du niemals der Sache, der Situation zugesprochen oder applaudiert hast. Katja, für heute das Schlusswort bitte.
Sehr spannend. Duldung und Geduld. Der rote Faden, dein Geduldsfaden. Ich glaube, den Faden können wir gerne in der nächsten Folge weiterspinnen.